Der Predigttext für diesen heutigen Taufsonntag steht im Lukasevangelium. Der eigentliche Abschnitt sind zwei Verse, Lukas Kapitel 22 ab Vers 31, aber damit wir ein bisschen den Zusammenhang haben, lese ich Lukas Kapitel 22 ab Vers 7 ausgewählte Verse. Lukas Kapitel 22 ab Vers 7. Es kam nun der Tag, von dem an ungesäuertes Brot gegessen wurde und an dem die Passahlämmer geschlachtet werden müssen. Jesus gab Petrus und Johannes den Auftrag: Geht und bereitet das Passahmahl für uns vor. Dann weiter Vers 13, die beiden gingen und sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passahmahl vor. Als die Stunde gekommen war, setzte sich Jesus zu Tisch und die Apostel mit ihm. Er sagte zu ihnen: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Mahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Und dann der eigentliche Text, Vers 31. Simon, Simon, pass gut auf. Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf die Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört. Und wenn du dann wieder zu mir zurückgefunden hast, musst du deine Brüder und Schwestern im Glauben an mich stärken. Soweit dieser Abschnitt aus dem Lukasevangelium. Die Situation, die hinter diesem Abschnitt steht, ist sehr schnell umrissen. Es ist der Vorabend der Kreuzigung Jesu. Ein letztes Mal feiert er mit seinen Jüngern zusammen das Passafest, bevor er in der darauffolgenden Nacht, nur wenige Stunden später, verhaftet wird. Und dabei, bei dieser Feier, setzt er das Abendmahl ein, so wie wir es heute oder bis heute praktizieren. Brot und Kelch als Zeichen für den gebrochenen Leib und das vergossene Blut Jesu. Die Jünger spüren an diesem Abend eine wachsende Unruhe. So hatte Jesus noch nie zu ihnen gesprochen, wie zu Beginn dieses Abends. Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Mal mit euch zu teilen. Noch ahnen sie die Bedeutung dieser Worte nicht. Beim Essen, wie sie zusammensitzen, das war ja auch die Gelegenheit, miteinander Gemeinschaft zu erleben. Beim Essen laufen die Tischgespräche hin und her, so wie wir das auch kennen, wenn wir zusammen sind und gemeinsam essen, so wie wir das nach diesem Gottesdienst auch tun werden. Aus diesen Gesprächen entwickelt sich, es wird uns nicht gesagt, warum, aber es wird festgehalten, genau das passiert. Aus diesen Gesprächen entwickelt sich ein heftiger Streit zwischen den Jüngern, ein Streit, wie auch bis heute unter Menschen vorkommt, nämlich um die Frage: Wer von uns ist der Wichtigste? Wer ist der Größte? Wer hat hier den anderen am meisten zu sagen? Wer ist der Bestimmer? Mitten in die immer hitziger werdende Auseinandersetzung ergreift Jesus das Wort. Er holt seine Jünger wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Bei Gott kommt es nicht darauf an, wie groß, wie einflussreich, wie wichtig ich bin, ob ich immer nur oft genug genannt werde und vorne stehe, sondern ob ich bereit bin zu dienen, bereit bin, von mir abzusehen. Und dann folgen diese eindrücklichen Worte an Petrus. Petrus war oft der Sprecher der Jünger gewesen, so manches Mal auch der Großsprecher. Interessant, wie Jesus ihn hier anredet. Er sagt, Simon, Simon. Das war ja sein eigentlicher Name. Petrus, zu Deutsch Fels, das war der Beiname, die Funktionsbezeichnung sozusagen, die Jesus ihm erst gegeben hatte. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Der Beiname war so etwas wie eine Funktionsbezeichnung, eine Dienstbezeichnung im Blick auf die Aufgabe, die Petrus später einmal bekommen würde, nach der Auferstehung Jesu von den Toten. Indem Jesus ihn in dieser Situation hier mit seinem Vornamen anredet, stellt er Petrus auf eine Ebene mit all den anderen Jüngern. Die hatten in der Regel auch keinen besonderen Beinamen. Simon, das heißt, du bist einer von den anderen, wie Jakobus, Johannes, Thomas und all die anderen Jünger, wie sie alle heißen. Auch als Sprecher, als Fels, bist du nicht mehr und nichts Besonderes, aber auch die andere Seite gilt, du bist auch nicht weniger als die anderen. Du gehörst zu ihnen und sie gehören zu dir. Du bist Bruder unter Brüdern. So wie Jesus seinen Jünger hier anspricht, eben nicht mit seinem Beinamen, mit seiner Funktion, sondern mit seinem Vornamen, so spricht er auch uns an. Er sagt nicht zu uns, Vorsitzender, Kindergottesdienstmitarbeiter, Gemeindeleitungsmitglied. Er sagt zu uns, Sarah, Johannes, Kurt, Arissa, wie immer wir heißen. Jesus sieht uns nicht als Funktionsträger, sondern zuallererst als Menschen. Von Gott, vom Vater geliebte Geschöpfe. Und er nennt uns bei unserem Namen. Damit nimmt Jesus etwas auf, was schon im Alten Testament beim Propheten Jesaja anklingt. Dort sagt Gott zu Israel, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Simon, Arissa, du gehörst zu mir. Du hast Ja gesagt zu dem Bund mit mir. Du bist ein Teil meiner Gemeinde in dieser Welt. Bei mir ist dein Platz und nichts soll dich jemals aus meiner Hand reißen. Indem Jesus Petrus hier mit Vornamen anredet und nicht mit seiner Funktionsbezeichnung, macht er zugleich deutlich, du bist ganz Mensch. Und damit bist du gefährdet, wie alle anderen auch. Deine Funktion, deine Aufgabe, dass du Petrus bist, der Fels, das schützt dich nicht vor Schwierigkeiten. Du bist deshalb nicht automatisch immun gegen Zweifel, gegen Ängste, gegen Schuld. Krisen werden kommen im Glauben. Mit der bevorstehenden Verhaftung und Kreuzigung Jesu lag ja noch die allergrößte Krise ihres Glaubens vor Petrus und seinen Mitbrüdern. Simon, Simon, pass gut auf. Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf eine Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu trennen. Spreu vom Weizen trennen, wir kennen das heute so aus der praktischen Anschauung nicht mehr so unbedingt wahrscheinlich. Das passiert heute alles in einer einzigen großen, riesigen Maschine, wo die längs fährt, steht vorher noch Getreide und hinterher ist nichts mehr. Wie das früher ging, wurde das ja alles manuell von Hand geschnitten. Das Getreide wurde eingebracht auf die Tenne und dann wurde das Getreide gedroschen, um die Körner aus dem Getreide, aus dem Getreidenhalm herauszubekommen. Und in der Regel passierte das ganz einfach, indem man die Wurfschaufel nahm, Getreide und alles, was da so lag, auf der Tenne in die Luft warf. Und der Wind hat die Spreu davongeblasen und die schweren, guten Körner fielen an den Boden. Spreu vom Weizen trennen, das bedeutet letztlich Schmutz und Fremdkörper aus dem guten Getreide zu entfernen, dass nachher am Ende das gute Getreide übrig bleibt. Im Blick auf Petrus und die anderen Jünger bedeutet dieses Bild, der Teufel, der Versucher, der Gegenspieler Gottes will beweisen, diese Ernte ist miserabel. Die taugen alle nichts miteinander als Jünger Jesu. Dieser Weizen hier, diese Jünger, das ist viel mehr Abfall als gute Ernte. Die ganze Mühe, die Jesus sich gemacht hat mit seinen Jüngern in den zurückliegenden 3 Jahren, sie zu lieben, ihnen ein Vorbild zu sein, sie zu unterrichten, sie zu formen und auszubilden. All das, was er in diesen Jahren in sie investiert hatte, das will der Teufel als völlig vergebliche Liebesmühe erweisen. Das hat alles nichts gefruchtet bei denen. Wie manches Mal mag es uns so gehen, wenn wir als Christen auf uns selbst schauen. Klammer auf, da fängt schon die falsche Blickrichtung an. Wenn wir als Christen auf uns selbst schauen, wie viele Jahre sind wir schon mit Jesus unterwegs und wie oft versagen wir noch, scheitern an unseren selbstgesteckten, frommen Idealen. Oder die andere Seite, wir sehen uns manchmal durch die rosarote Brille. Wie geduldig, wie liebevoll und wie friedfertig sind wir schon geworden. Meine Güte. Wie weit sind wir schon in der Nachfolge Jesu gereift. Unglaublich. Man müsste ja fast auf die Knie fallen vor uns. Und dann kommt plötzlich eine widrige Situation, völlig quer in unser Leben. Und auf einmal ist es ruckzuck vorbei mit unserer schönen Geduld und mit unserer großen Liebe, mit unserer tollen Glaubensstärke. Alles im Eimer. Und auf einmal merken wir in so einer Situation, wie ganz andere Emotionen in uns hochkommen. Ganz andere Gedanken. Oder wie oft habe ich ein bestimmtes Problem in meinem Leben schon angepackt, versucht, es in den Griff zu kriegen. Und dann merke ich in kritischen Momenten auf einmal, dass ich es immer noch nicht endgültig überwunden habe. Jesus will Petrus und mit ihm den anderen Jüngern hier sagen, der Teufel wird euch versuchen, euch durch und durch rütteln, wie Getreide. Aber nicht mit der Absicht, diejenigen herauszusortieren, auf die Jesus sich verlassen kann, die garantiert in Krisen standhaft bleiben, auf die man bauen kann. Nein, der Teufel will demonstrieren, dass ihr alle Spreu, Abfall seid. Alle. Ganz nach dem Motto, und du willst Christ sein? Du willst Christ sein, nachdem du so versagt hast? Du willst ein Jünger, eine Jüngerin Jesu sein? Und du hast dieses oder jenes Problem in deinem Leben immer noch nicht im Griff? Du willst zu Jesus gehören und du bist nach all den Jahren immer noch nicht immun dagegen zu sündigen? Das ist es, was der Teufel will. Die Jünger Jesu kleinkriegen, kaputt machen, die Gemeinde Jesu zerstören. Ihr wollt Gemeinde Jesu sein? Guckt euch doch bloß mal selber an, wie menschlich, allzu menschlich es oft bei euch zugeht. Anfechtung im Leben von Christen hat viele Gestalten und jedes Mal steht dahinter der Teufel mit der Absicht, uns von Jesus loszureißen. Wir tun gut daran, damit zu rechnen. Auch die Taufe bewahrt uns nicht vor solchen Erfahrungen. Krisen und Anfechtungen im Glauben werden kommen, so sicher wie das Amen in der Kirche. Was tut Jesus nun angesichts dieser Ausgangslage? Man könnte ja eigentlich geneigt sein, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen oder in den Schoß zu legen und sagen, hat doch alles keinen Sinn, vergiss es doch. Führt doch sowieso zu nichts. Was tut Jesus angesichts dessen? Er sitzt ja offensichtlich hier nicht depressiv unter den Jüngern, sondern er gibt ihnen noch ein paar sehr wichtige und hilfreiche Sätze mit auf den Weg. Was sagt er zu Petrus an dieser Stelle hier? Das Setting ist klar, die Herausforderung steht. Und sie wird kommen, auch wenn Petrus noch gar nicht damit rechnet. Was sagt er zu Petrus? Glaub dich durch. Beiß die Zähne zusammen. Kämpfe, dann wirst du durchkommen. Glauben, beten, Bibel lesen, das hilft. Und wenn es nicht hilft, dann hast du nicht genug geglaubt, nicht genug gebetet, nicht genug Bibel gelesen. Klammer auf, was würden wir eigentlich einem anderen Christen sagen, der von einer Krise durchgeschüttelt wird? Klammer zu. Glauben ist ja überhaupt nicht verkehrt, ganz und gar nicht. Jesus lädt ja ein zum Glauben, sich ihm anzuvertrauen. Das ist die Luft, die wir atmen in der Beziehung mit Jesus. Beten und Bibel lesen ist doch nicht verkehrt, ganz im Gegenteil. Wenn wir uns mit etwas Gutem, etwas Positivem füllen, dann hilft uns das. Und je mehr wir gefüllt werden mit dem, was in der Bibel steht, desto hilfreicher für uns. Das ist alles ganz wichtig. Aber was ist in einer Situation der Anfechtung, wo überhaupt nichts für Gott, sondern alles gegen ihn zu sprechen scheint? Und ich vermute, die meisten von uns haben solche Situationen schon erlebt. Genau das war auch die Situation, nicht einmal 24 Stunden später am Karfreitag für die Jünger, wo überhaupt nichts mehr für Gott, sondern alles gegen ihn zu sprechen schien. Jesus stirbt am Kreuz und Gott greift nicht ein. Da erlebten Petrus und die anderen Jünger, wie ihnen der Boden unter den Füßen schwand. Karfreitag schien Gott abwesend zu sein. Was sagt Jesus also hier? Er überschüttet Petrus nicht mit Aufforderungen nach dem Motto, jetzt reiß dich zusammen. Er sagt etwas ganz anderes. Simon, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube in den Schwierigkeiten nicht aufhört. Ich habe für dich gebetet, dass der glimmende Docht nicht auslöscht, dass der angeknickte Zweig nicht vollends abbricht. Ja, Simon, es wird Situationen geben, in denen du nicht mehr weiter weißt, wo du denkst, der Glaube an Gott ist wirkungslos. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das sagt Jesus zu Petrus, bevor die Wogen von Karfreitag über ihm zusammenschlagen. Und interessanterweise deutet Jesus also, indem er das vorher sagt, damit schon an, zwischen den Zeilen, dass es Hoffnung gibt. Petrus, du wirst durch diese Krise durchkommen, nicht weil du sie meistern wirst, sondern weil mein Gebet dich durchbringen wird. Was Jesus hier zu Petrus sagt, das sagt er letztlich allen Jüngern. Und in einem anderen Gebet, das uns ausdrücklich im Johannesevangelium überliefert ist, wird das deutlich. Im Grunde genommen schaut Jesus schon über die damalige Situation hinaus, über den damaligen Jüngerkreis auf die weltumspannende Gemeinde, die es einmal geben wird. Und in diesem Gebet, das uns da überliefert ist, betet Jesus ausdrücklich für alle. Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen in Schutz nimmst. Dass du sie davor bewahrst, dass die Angriffe des Satans Erfolg haben. Das bitte ich für alle, und das wird ausdrücklich im Johannesevangelium so gesagt, das bitte ich für alle, die in Zukunft an mich glauben werden. Das heißt, bei diesem Gebet damals, vor seiner Kreuzigung, sieht Jesus uns heute im Grunde schon mit. Der Teufel versucht immer wieder, Menschen an Jesus irre zu machen, sie in Angst und Verzweiflung zu stürzen. Aber Jesus tritt für uns ein, dass unser Glaube nicht untergeht. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus rechnet hier ganz nüchtern mit der Schwäche, mit dem Versagen von Petrus. Aber er rechnet es ihm nicht an. Er hält es ihm nicht vor. An dieser Stelle leuchtet etwas auf von der Liebe Jesu. Er sieht unsere Begrenztheit. Er kennt unsere Angst. Aber er hält uns unsere Versäumnisse nicht vor, sondern er spannt ein Netz unter uns aus, das uns hält und das uns auffängt. Sein Gebet für uns. Dieses Gebetsnetz Jesu, das trägt uns durch. Das bewahrt uns im Glauben. Und das gilt auch für dich ganz persönlich, Arissa. Wenn du heute auf dein Bekenntnis des Glaubens getauft wirst, dann ist das die Erinnerung Jesu für dich. Und es gilt für jeden Menschen, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Es kann sein, dass du in wenigen Wochen das meiste von dieser Predigt wieder vergessen hast. Wenn du nur das eine mitnimmst von diesem Tag heute, was Jesus dir zusagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du gehörst zu mir. Und ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du das im Gedächtnis behältst, dann nimmst du das Allerwichtigste für dein weiteres Leben mit. Amen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das fasst eigentlich das Entscheidende noch einmal zusammen. Jesus ist der, von dem alles abhängt. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.